Ja, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch gerne heute ein bisschen mit in diese Welt nehmen möchte. Und so möchte ich gleich direkt zu Beginn der Predigt uns nach Kuba nehmen. Letztes Jahr, man kann sich es heute kaum mehr vorstellen, da hatten wir bei Hilfe für Brüder die Möglichkeit, eine Cappella-Band nach Deutschland zu holen. 5 Kubaner, mit denen wir hier für einige Woche unterwegs waren und mit denen wir Gottesdienste gestaltet haben, auf Konferenzen aufgetreten sind. Und ganz rechts, das ist der Richard und das ist der Leiter dieser A Cappella-Band. Und wenn wir irgendwo aufgetreten sind, dann hat er in der Regel damit begonnen, dass er gesagt hat, La Familia, liebe Familie. Und heute, wenn ich mit ihm am Schreiben bin und im Kontakt stehe, dann schreibt er immer La Familia, liebe Familie, wie geht's euch? Wie geht's der Familie in Deutschland? Oder ich grüße meine Familie in Deutschland. Und er drückt damit aus, dass wir Teil dieser weltweiten Gemeinde Jesus sind, Teil dieses weltweiten Leibes Jesu, zu dem wir hier in Deutschland als Christen gehören und zu denen, dem sie dort in Kuba gehören. Und wenn ich jetzt mit der La Familia in Kuba in Kontakt stehe und mit dem Richard dort im Austausch bin, dann erzählt er immer mal wieder, wie es ihnen gerade so geht. Und die Situation dort ist herausfordernd. Es gibt lange Schlangen vor den Einkaufsläden. Teilweise muss man tagelang warten, um überhaupt einkaufen zu können. Er sagte, Seife ist ein Luxusgut und dass es jemals wieder so weit kommt, dass sie keine Zahnpasta mehr haben, damit hätte er nie gerechnet. Und doch versuchen sie es, wenn es irgend geht und sie an Benzin kommen. Und manchmal steht er dafür mitten in der Nacht auf, weil er von irgendwo einen Tipp her bekommt, dass er eine Tankstelle wieder Benzin gibt. Wenn sie Benzin bekommen, dann machen sie sich auf den Weg und reisen durch Kuba, um dort die Gemeinden zu ermutigen, ihnen Lieder zu singen, ihnen ein Jesuszeugnis zu sein, mit ihnen Gottesdienste zu feiern. Und da war ich mit diesen Kubanern hier in Deutschland unterwegs und da lernt man sich dann schon ganz schön gut kennen. Und da merkt man, wie hart und herausfordernd das Leben dort ist und gleichzeitig diese unglaubliche Freude, diese Dankbarkeit, diese Zufriedenheit und vor allem dieser feste Halt, den sie in Jesus haben. Und das kommt bis heute durch, wenn ich mit ihm in Kontakt stehe oder mit anderen, dass das immer wieder durchleuchtet. Dieses feste Vertrauen in Jesus. Deine Familie ist größer, als du denkst. In Meidelstetten im Gottesdienst konnte ich diese Karten verteilen. Ihr dürft sie gerne digital sehen. Das ist so ein Herzensanliegen auch von Hilfe für Brüder, dass wir diesen Blick haben für die Welt, für die Menschen in der Welt. Und wir leben gerade in einer Welt, die Kopf steht. Die Menschen bekommen ihre Grenzen aufgezeichnet, da ist so ein kleiner Virus, der alle in Atem hält. Und es ist ja nicht nur dieser Virus, sondern es sind auch diese Auswirkungen davon. Die wirtschaftlichen Sorgen. Viele sind persönlich betroffen. Ich denke an die Älteren in unserer Gesellschaft, auch an die Singles, die Alleinstehenden, die Familien, die jeden Tag darum hoffen, dass die Schulen offen bleiben. Wir sind herausgefordert. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir als Christen mehr denn je gefordert sind, gerade jetzt ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, ermutiger zu sein, ansprechbar zu sein für andere, zu unterstützen, zu begleiten. Wir haben einen ganz wunderbaren Auftrag. In den letzten Wochen, da habe ich mich mit einem Text aus dem Römerbrief beschäftigt, mit Römer 8. Und den habe ich auch heute zum Predigttext gewählt und möchte uns diesen jetzt gerne lesen. Römer 8, die Verse 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort, das lebendig ist. Sprich du, Herr. Amen. Ich habe ja das wunderbare Privileg, dass ich mit einer Bernlocherin verheiratet bin. Und diesen Sommer, da haben wir als Familie ein bisschen Urlaub gemacht und waren in Brandenburg. Unter anderem auch in Berlin unterwegs und unsere Kinder, die haben dort zum ersten Mal live das Brandenburger Tor gesehen. Und wir standen dort am Brandenburger Tor und wir haben uns viel über Geschichte unterhalten. 30 Jahre Wiedervereinigung haben wir vor kurzem gefeiert. Und dort war die Mauer, die Grenze. Und für die Menschen in der DDR gab es keine Möglichkeit, rüberzukommen. Die Christen dort standen unter enormen Herausforderungen, Beobachtungen, durften kein Abitur machen, kein Studium. Und dann einige Zeit später waren wir noch während dieser Zeit dort in Brandenburg an der Havel. Und da haben wir uns getroffen mit dem Helmut Mattis, er ist der ehemalige Leiter dieser christlichen Nachrichtenzeitung IDEA. Und Helmut Mattis lebt jetzt dort in Brandenburg an der Havel und macht bei so einer kleinen Gemeindegründungsarbeit mit. Und er hat erzählt, nur 8% der Menschen dort in der Region haben überhaupt irgendwas mit Religion zu tun. Viele mit dem Buddhismus, manche mit dem Islam. Es sind noch Christen und Katholiken dabei. Aber 92% der Menschen sind areligiös. Sie haben keinen Bezug zum Glauben. Und so wurden sie damals geprägt, in dieser Zeit, als die Mauer noch da war. Doch jetzt ist sie gefallen. Und so können sie dort Gemeindegründungsarbeit machen. Ganz wunderbar und auf eine ganz schöne Art und Weise den Menschen dort das Evangelium weitergeben. Und darum geht es auch in unserem Predigtext heute, dass eine Mauer niedergerissen wurde. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Ja, Jesus ist gestorben dort am Kreuz, er hat sein Blut vergossen, doch der Tod hatte nicht das letzte Wort. Jesus ist auferstanden und er tritt jetzt als Fürsprecher für uns vor Gott ein. Und da reden alle von der Corona-Krise. Und ich möchte eigentlich dazustellen und sogar hineinrufen, es gibt noch eine viel größere Krise. Und das ist die Krise der Trennung zwischen uns Menschen und Gott. Doch Jesus hat diese Krise überwunden. Ist es nicht eine wunderbare, befreiende Botschaft? Jesus ist vom Himmel auf diese Erde gekommen, für uns. Und das lesen wir in Johannes 1, Vers 12, da werden wir eingeladen, wie viele ihn aber annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und hey, das wünsche ich uns allen, dass wir an diesen Namen Jesu glauben, dass wir mit diesem Namen Jesu fest verwurzelt sind. Jetzt nehme ich euch nochmal mit in ein Land, und zwar nach Venezuela. Und in Venezuela, da habe ich vor kurzem mit dem Elie gesprochen. Sie hat uns gerade noch... So, jetzt habe ich es gleich. Hier sehen wir nochmal Venezuela. Und da habe ich vor kurzem mit dem Elier gesprochen. Der sieht jünger aus, als er ist. Aber der hat eine riesen Verantwortung da. Ist ein Kirchenpräsident der Baptistenvereinigung da. Ist verantwortlich für 700 Gemeinden in Venezuela. Und wir hatten eine längere Videokonferenz und wir haben uns darüber unterhalten, wie es ihm denn dort in Venezuela geht. Und er sagte, wir haben viele Krisen. Das eine ist die politische Krise, die wir haben. 20 Jahre Sozialismus. Da gibt es ein paar Reiche, ganz viele Arme. Und früher war Venezuela ein reiches Land und heute gibt es keine Technik, um das Öl, das reiche Ölvorkommen dort überhaupt zu fördern. Es ist sogar überhaupt schwer, an Benzin zu kommen. Wirtschaftlich 2019 gab es dort eine Hyperinflation, 7000%. Die Preise dort steigen ständig, 70-80% der Menschen dort haben weniger als 1 Euro am Tag zur Verfügung. So hat es Elie berichtet. Und eigentlich brauchen sie 30 Euro. Um durch den Monat zu kommen. Da gibt es ein geistiges Problem. Er hat davon berichtet, dass dort bei Maduro, dem Präsidenten des Landes, im Regierungspalast Zauberei betrieben wird, dass Tieropfer dargebracht werden, Ahnenkult betrieben wird. Und ich habe ihn gefragt, wie können die Menschen dort nur überleben? Wie schaffen sie das? Und er sagt, es ist jeden Tag neu ein Wunder. Und dann hat er aber auch noch eine andere Seite beleuchtet, dass es eine neue geistliche Erweckung gibt. Viele sind ins Ausland geflohen, etwa 4 Millionen der 29 Millionen Einwohner. Und so auch bei ihm in der Gemeinde, da sind viele weggegangen. Doch er sagt, die Gemeinde wird nicht kleiner. Es kommen immer wieder neue dazu. Und das ist, was sie am Herzen haben, Evangelisation mit Leidenschaft. Vertrautes Handeln durch das Zeugnis der Pastoren, ob am Telefon, durch soziale Medien, aber dann auch ganz praktisch durch Versorgung mit Lebensmitteln. Und da durften wir ein bisschen mithelfen durch Hilfe für Brüder, dass Lebensmittel verteilt werden konnten an die Menschen dort. Dass eine Wasseranlage gekauft werden konnte, eine Pumpe und eine Filteranlage. Und dann ist es so, wie wir es bei Hilfe für Brüder gerne machen, dass Wort und Tat zusammengehören, dass man ganz praktisch hilft und dass es dort um Wasser geht, aber nicht nur um das Wasser zum Trinken, sondern auch um das lebendige Wasser von Jesus Christus. Es gibt eine Speisung für Kinder, die sonst nichts zu essen hätten und so eine wunderbare Versorgung haben und gleichzeitig immer wieder auch diese feste Nahrung des Evangeliums hören. Und so freuen wir uns über das, was sich in Venezuela alles entwickelt. In aller Not, in aller Herausforderung baut Jesus seine Gemeinde. Und wenn ich dann mit Leuten wie mit dem Richard spreche, dort in Kuba oder mit dem Elie in Venezuela und noch mit manch anderen der Geschwister weltweit, wenn ich in Kontakt stehe, dann frage ich mich manchmal, wie schaffen die das überhaupt? Die sind doch auch persönlich betroffen. Der Elie hat es erzählt, ne? Wenn wir zusammenarbeiten von Hilfe für Brüder aus, dann gibt's da immer auch einen Vertrag, den wir irgendwie unterschreiben. Und den haben wir dorthin geschickt und er konnte nicht aus seiner Wohnung raus, er konnte gar nicht bis zum Büro kommen. Wochenlang war er in einer anderen Stadt festgehalten aufgrund der äußeren Umstände und aufgrund dessen, dass er sich gar kein Benzin leisten konnte. Und so hat er den Vertrag, den wir hingeschickt haben, handschriftlich abgeschrieben, hat ihn unterschrieben, mit dem Smartphone abfotografiert und dann zu uns nach Deutschland geschickt. Also er ist auch persönlich betroffen von der Krise und trotzdem erlebe ich, wie er das zum Ausdruck bringt. Er ist von Gott gehalten. Und das ist auch das, was der Richard berichtet aus Kuba. Da ist der Glaube und das Vertrauen in Gott so tief, dass sie weitergehen können. Und sie leben das ganz praktisch, was wir im Predigtext lesen. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Liebe oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Nichts auch Corona nicht, kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und daran dürfen wir uns festmachen. Wir als Christen hier in Deutschland und die Christen weltweit, mit denen wir verbunden sind. Und deshalb nehmen sie auch diese Lasten auf sich. Sie lassen sich nicht abhalten. Sie machen weiter in ihren Diensten. Und sie bezeugen Jesus. Und manche verstehen ja darunter, dass diese weltweite Mission, dass diese Verkündigung meint, man würde anderen irgendwas überstülpen. Aber darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass wir den lebendigen Glauben an Jesus bekennen, bezeugen, dass wir Zeugnis darüber ablegen, über das, was wir mit diesem wunderbaren Jesus erleben. Und da meine ich nicht nur die Geschwister, mit denen ich da in meiner Arbeit verbunden sein darf weltweit, sondern da meine ich auch dich und mich, dass wir herzlich eingeladen sind, gerade in dieser Zeit so ein Zeugnis der Hoffnung abzulegen, eine tiefe Verwurzelung im Glauben an Jesus zu haben. Und das wünsche ich mir, dass es viele erleben dürfen, dass sie Jesus kennenlernen. Und da möchte ich euch nochmal mitnehmen in ein Beispiel hinein nach Uganda. In dieses Land Uganda. Und dort werde ich euch erzählen von der Martha. Die Martha, die ist dort in Uganda schwanger geworden und war noch nicht mal 18 Jahre alt. Ich zeige uns hier nochmal das Land und hier die Martha. Und es ist leider so in Uganda, wie einige schreiben, dass davon ausgegangen wird, dass jedes vierte Mädchen in Uganda unter 18 Jahren ein Kind bekommt. Und die Gründe dafür sind fehlende Aufklärung, aber auch sexualisierte Gewalt. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, und das betrifft dann nicht nur Uganda, sondern auch viele andere afrikanische Länder, höre ich das von verschiedenen Quellen, dass die Zunahme an Schwangerschaften von Minderjährigen enorm ist. Die Schulen sind geschlossen, viele sind jetzt zu Hause geblieben. Und für diese Martha bedeutet diese frühe Schwangerschaft meistens, dass sie vermutlich nicht mehr zur Schule gehen kann, dass sie ein Leben am Rande der Gesellschaft leben wird. So könnte es der Martha und vielen anderen gehen. Doch bei der Martha hat sich Gott sei Dank in ihrem Leben eine ganz andere Wendung genommen. Und zwar hat sie die Vivian kennengelernt. Die Vivian Kito, die dort mit ihrer Arbeit bei Wakiza einen ganz wunderbaren Dienst macht, speziell für solche Teenie-Mütter, die im Alter zwischen 12 und 19 Jahren dort auf unbestimmte Zeit unterkommen können, dort ihre Babys zur Welt bringen können und dann aber auch gleichzeitig noch nach der Geburt betreut werden und lernen können, wie sie ihre Kinder ernähren und erziehen können. Und außerdem erhält die Martha und die anderen jungen Mädchen, die dort untergebracht sind, bei dieser Wakisa-Arbeit eine wunderbare Seelsorge. Denn das ist der Vivian, der Leiterin dort, ein großes Anliegen, den jungen Mädels dort ihre Würde wieder zurückzugeben. Und so bezeugt sie ihnen auch von ganzem Herzen, dass Gott sie sieht und dass Gott sie liebt. Und viele Mädchen dort, die entscheiden sich dann für ein Leben mit Jesus. So auch die Martha hier. Und die hat das ganz wunderbar auch in einen persönlichen Brief geschrieben, der uns vor kurzem weitergeleitet wurde. Vor ein paar Tagen haben wir den erhalten und den möchte ich gerne euch jetzt vorlesen. Die junge Frau hier auf dem Bild schreibt: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich schreibe diesen Brief, um euch, Freunden von Wakiza und Wakiza, selbst zu danken für die Hilfe, die ihr mir gegeben habt, seitdem ich zu euch kam. Tante Vivian, ich habe so viel in Wakiza gelernt, was mir beim Leben mit meinem Baby helfen wird. Es hat mich auch geistlich verändert und ich habe Jesus als meinen persönlichen Retter angenommen. Tante Vivian, ich möchte dir danken für die besondere Art, in der du mir deine Liebe gezeigt hast, die ich nie bekommen habe, weil ich meine Mutter früh verloren habe. Ich danke Gott für dich und deine Freunde, weil ihr mir Liebe gegeben habt. Und danke, Tante Vivian, danke für dein gutes und hart arbeitendes Team. Bitte, Tante Vivian, sende meine Grüße auch zu deinen Freunden, die für mich gebetet haben und die dich unterstützen. Möge Gott sie großzügig dafür belohnen und ihre Pläne segnen. Danke dir, Tante Vivian. Martha. Und so wie die Martha, gibt es noch viele andere, die dort durch diese Seelsorgearbeit hindurchgehen und diese wunderbare Begleitung erfahren. Ich komme zurück nach Deutschland, zu uns hierher. Und manchmal frage ich mich, wenn ich so mit Christen weltweit in Verbindung stehe, warum wirkt es so, dass sie trotz ihrer schwierigen Lage häufig so eine Freude haben, so eine Dankbarkeit ausstrahlen, so eine Hoffnung verkörpern? Und dann sage ich das jetzt mal vielleicht ganz ehrlich, bei uns habe ich manchmal das Gefühl, dass wir verzagt sind, ängstlich, unzufrieden, manchmal sogar undankbar. Und ich möchte gerne in dem Zusammenhang auf den gestrigen Tag zu sprechen kommen. Viele wissen das ja schon gar nicht mehr, die Jungen vor allem nicht mehr. Die meinen, sie müssen sich an diesem 31. Oktober verkleiden und Halloween feiern. Doch gestern war was viel Größeres. Gestern war Reformationstag. Da haben wir darüber nachgedacht, was Martin Luther durch die Reformation bewirkt hat und wie er gebraucht worden ist von Gott. Und das wünsche ich unseren Kirchen, unserer Kirchenleitung, eine neue Reformation. Eine Reformation des Herzens, dass wir zurückkehren zu diesen Werten, die Luther uns mitgegeben hat. Sola gratia, allein die Gnade. Solus Christus, allein Jesus Christus. Solus Scriptura, allein die Bibel. Ich bin überzeugt, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Gottes Wort schafft verbindlicher Glaube, schafft festes Vertrauen. Gott wirkt durch seinen Geist. Das bezeugen doch die Leute dort in Kuba und in Venezuela und in noch vielen anderen Ländern. Und das dürfen wir auch hier in Deutschland erleben, diese tiefe Geborgenheit in Gott. Er wirkt bei uns ganz persönlich. Bei allem, was wir vielleicht gerade auch hier aufgrund der Weltenlage erleben, in unseren Familien. Mit der Gesundheit, auf der Arbeit. Jesus ist erfahrbar. Und er möchte uns Menschen gebrauchen, mit all unseren Stärken und auch Schwächen, die wir haben. Ja, die gehören auch mit dazu. Aber wir sind von ihm gehalten. Und da mag die Welt noch so ächzen und stöhnen, wie lange nicht mehr. Und ich sage es nochmal, als Christen haben wir eine Hoffnung und eine Zuversicht, anzubieten, die niemand in der Welt sonst nicht hat. Und wenn wir Jesus in unserem Leben Raum geben zu wirken, dann werden wir erfahren, wie sich unsere Perspektive auf unser Leben verändert. Dann werden wir erfahren, wie er uns trägt, wie er uns leitet und vor allem, wie er uns zum Segen setzt. Und da möchte ich uns jetzt nochmal mitnehmen. Und zwar blenden wir jetzt gleich nochmal über das Bild. Wir gehen in den Libanon. Dieses kleine Land, dort an der Grenze zu Israel und zu Syrien. Und der Libanon, der war in den Medien vor einigen Monaten, am Anfang August, als diese unglaubliche Explosion dort passiert ist. Und das war erschütternd, denn das Land stand ja eh schon am Abgrund und steht es immer noch. Die wirtschaftliche Situation ist brutal herausfordernd für die Menschen dort. Und viele haben Zukunftsängste und Sorgen, wie es überhaupt mit dem Land weitergehen kann. Es ist ja das einzigste Land, in dem sunnitische und schiitische Muslime und Christen nebeneinander leben können. Und plötzlich steht dieses ganze Land am Abgrund. Und mit dazu beigetragen hat unter anderem diese Explosion. Und da nehme ich euch jetzt mit in ein Video, das wir kurz nach diesem Ereignis im August erhalten haben. Das ist in Englisch, aber es ist mit Untertiteln unterlegt. Deshalb am besten auf diese Untertitel konzentrieren. Und jetzt geht's los. Jetzt.
Greetings from Beirut. I'm Lily from Resurrection Church. And I would like to share with you today, as you might have heard, about the explosion in Beirut. Yesterday, as I was walking through the streets after the blast, you could see churches and buildings and homes with doors and windows burst open, glass everywhere shattered on the ground. You cannot but feel overwhelmed with sadness, especially for those lives that have been lost. The death toll has risen to 135 people so far. More than 4,000 people are injured and many are missing. My heart cries out for the city of Beirut and to the people. It is really tragic and devastating. Within the Resurrection Church family, we have lots of damaged homes and businesses. People were injured. One person had 110 stitches. And many people are displaced because of the conditions of their homes and living spaces. Our church campuses were also damaged, mainly in the Naba and Sabtiyeh facilities. We praise God that the medical clinic is intact and none of the RCB family experienced death of closed ones. We're really thankful. As much as we are sad, we are also encouraged. Encouraged by brothers and sisters who are standing by us from all around the world and in Lebanon too, in prayers and in support. We are seeing people united, everyone helping in whatever capacity and gifting they have. On Wednesday, the first day after the explosion, teams of volunteers from within the church were mobilized to help, some going from home to home, doing repair work and cleaning debris. Others were cooking and giving out food, others donating and collecting donations from people. Everyone was serving within their direct neighborhood and even in neighborhoods closer to the site of the explosion. On one hand, we have seen many doors and windows burst open and ripped apart. But on the other hand, we are seeing the church not contained behind doors, but rather the church mobilized and active on the streets, helping and comforting, praying and engaging with the world around us. So the next time you see a locked door, remember that God is not contained behind doors and neither is His church. Today, the church is not closed because of the lockdown of COVID-19 or because of the explosion. The church is out there on the streets and in the homes of people. Please continue to pray for us and with us. We are really encouraged and have hope in a hopeless situation, really hopeless situation, in a corrupt system. We want to share Jesus for a dying Lebanon. And we want to thank you so much for your prayers and support. We totally appreciate it.
Soweit unser Blick in den Libanon. Wir haben angefangen mit, deine Familie ist größer als du denkst. Und das möchte ich uns gerne heute dazu ermutigen, das nochmal mitzunehmen. Ich hatte sehr berührt, was die Lilly am Ende dieses Videos gesagt hat, dass die Kirche draußen ist, nicht hinter verschlossenen Türen und dass Gott in den Häusern ist, der Menschen. Und das wünsche ich uns, dass wir diesen Blick mitbehalten für das, was weltweit passiert, aber auch hier für Bernloch, für Meidelstetten. Dass die Türen weiter geöffnet sind, mit vielleicht ganz neuen, kreativen Ideen und Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich bringe es jetzt einfach mal ein. Vielleicht kann man ja sowas machen wie eine Plätzchenbackaktion vor Weihnachten, indem man die Leute hier im Ort und in der Umgebung einfach mit dazu einlädt, an den Weihnachtsgottesdiensten, wie auch immer die dann gestaltet werden, mit dabei zu sein. Eine Ermutigungsaktion und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben so eine wunderbare Botschaft, so einen wunderbaren Auftrag. Und wie die Leute dort im Libanon und in Kuba und in Venezuela und in Uganda sich auf den Weg machen, so sind wir uns auch eingeladen, begrenzt und vielleicht ganz anders, vielleicht auch noch mehr über die sozialen Medien. Aber unser Auftrag hört nicht auf. Er geht immer weiter. Und meine Frau, die Silvi, die durfte das hier wunderbar erleben in der Gemeinde, im Juck, und in der Kirchengemeinde geprägt zu werden von dem Glauben an Jesus. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch allen hier, dass es noch viele andere geben wird, die so geprägt werden, weil sich die Bernlocher und die Meidelstädter und alle hier in der Umgebung auf den Weg gemacht haben, nicht aufgehört haben, sich auf den Weg zu machen und offen waren, davon zu erzählen, wer dieser wunderbare Jesus ist, mit einzupacken, mittendrin zu sein, ein Segen zu sein. Amen.